Ballast der Republik. Der Reportage-Podcast mit Hardy Funk und Bene Mahler.
Hallo, hier ist der Bene Mahler und
Hardy Funk, hallo.
Und wir machen heute unsere sechste und damit die letzte Folge von Ballast der Republik.
So ist es.
Hardy, grüß dich, wie geht's dir?
Bin ziemlich überarbeitet, sonst aber alles gut.
Jahresende kommt viel zusammen.
Ja, genau.
Ich habe von dir auch einen ganz schönen Rucksack mitbekommen für das Thema, das wir heute besprechen wollen. Es soll um Armut gehen. Und das Thema hat mich extrem aufgewühlt im Verhältnis zu allen anderen Fragestellungen, die du mir so auf dem Weg mitgegeben hast. Warum? Weil ich erstmal festgestellt habe, wie wahnsinnig schwer das ist, Leuten eigentlich klar zu machen, um was es da geht. Mhm. Diese Armuts- und Reichtumsberichte bestehen oftmals einfach nur aus Zahlen, die extrem schnell ermüden. Das ist total unpersönlich. Es gibt extrem viele Mythen, die einfach mal zerstört gehören, wenn wir über Armut in Deutschland sprechen. Zum anderen erscheint mir das der Ballast zu sein, von den vielen, die wir thematisiert haben, für den es eine wahnsinnig gute Lösung gäbe. Mhm. Viele, viele Lösungsansätze gäbe. Und da reden wir noch nicht mal über das bedingungslose Grundeinkommen. Also das Thema hat mich sehr aufgewühlt und ich habe mir deswegen auch vorgenommen, dass ich nicht einsteige mit großen und vielen Zahlen, um dieses Phänomen Armut zu fassen. Die kommen schon noch, die Zahlen, aber dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Beschreibung der Gegenwart an. Wir haben in Deutschland eine extrem ausgeprägte Schieflage zwischen Arm und Reich. Das würdest du wahrscheinlich sofort unterschreiben.
Ja, genau.
Was vielleicht ganz gut wäre als Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer, du hast dich selber mit dem Thema schon brutal viel beschäftigt.
Genau, ich habe mal so eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk gemacht zum Thema Armut oder auch Mittelstandsgesellschaft, die so ein bisschen abrutscht in die Armut. Genau, und das hat mich ebenso aufgewühlt damals. Und obwohl ich vorher schon wusste, dass es Armut ein großes Thema ist in Deutschland, war ich danach halt noch alarmierter oder auch wütender irgendwie, dass es so ist, wie es ist.
Mhm. Ja, also das kann ich total gut nachvollziehen. Es geht mir aber auch wirklich drum, mal zu transportieren, dass wir es da mit einer Schieflage zu tun haben, die diesem Land wirklich zum Verhängnis werden könnte, wenn sich nicht dringend was ändert. Ich denke immer so zurück, so wie ich bin natürlich auch eher in einem privilegierteren Elternhaus groß geworden.
Sohn eines Uhrmachers.
Genau, ja, und Optikermeister. Ja. Also der Papa hat einen kleinen Optikbetrieb geführt, hat den auch an meine Schwester übergeben, den gibt es immer noch. Also das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, so im Kleinbürgerlichen. Und der Papa hatte jetzt schon auch immer so eine sehr konservative Draufsicht auf diese Menschen, die vielleicht arbeitslos sind und arm, und du kennst diesen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Da hat er dran geglaubt und ich würde sagen, dass er auch Grund dafür hatte.
Klar, wenn er es selber so erlebt hat.
Zeit, ne? Ja. Und es war auch damals nicht so schlimm. Also so wie der Papa so alt war wie ich, war die Lage eine ganz andere. Mhm. Du kennst ja bestimmt den Gini-Koeffizienten. Jemand, der sich mit Armut beschäftigt, wird da relativ schnell drüber stolpern. Der beschreibt eigentlich die Besitzverhältnisse in einem Land. Also wenn wir uns jetzt Deutschland als 10 Personen vorstellen und der Gini-Wert wäre 1, dann würde einem alles gehören und 9 übrigen nichts. Mhm. Und wenn der Gini bei 0 wäre, hätten 10 Leute alle genau das Gleiche. Ja. Und dieser Gini-Koeffizient ist seit 1980 auf dramatische Weise sozusagen zu Ungunsten einer gerechten Verteilung verlaufen. Seit 1980 bis dahin sieht es wirklich nach dem aus, was man in der BRD auch als Erzählung lange aufrechterhalten hat, dass man nach dem Krieg versucht hat, eine Mittelstandsgesellschaft zu gestalten.
Und das hat offenbar auch für viele funktioniert.
Das hat für viele funktioniert. Ja. Und das, was mir jetzt so wichtig ist für diese Sendung, die wir machen, wenn wir über Armut sprechen, dann geht es mir nicht in erster Linie um den armen Teufel, den Obdachlosen, der unter der Brücke liegt, sondern es geht um eine dramatische Entwicklung, die uns auch dahingehend betreffen könnte, dass wir, wenn diese Entwicklungen sich verschärfen, nicht mehr das aufbringen können, was wir zum Leben brauchen. Das betrifft auch uns. Ja. Es gibt jetzt schon Menschen, die haben weniger als wir beide.
Ja.
Und die sind arm, die können sich das Leben nicht mehr so leisten, die Teilhabe nicht leisten. Aber wir möchten heute doch auf jeden Fall auch drüber sprechen, um diese Dimension den Menschen klar zu machen, dass es sie selbst betreffen kann.
Genau, ich denke, das ist auch ein Problem, was die Gesellschaft dann destabilisiert, wenn jetzt sage ich mal, ich möchte natürlich gar nicht, dass irgendjemand in Armut leben muss, eigentlich in so einem reichen Land wie Deutschland. Aber wenn 5% in Armut leben und 5% davon bedroht sind, dann sind das 10% der Menschen, die es betrifft. Ich kenne jetzt die Zahlen jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass es viel mehr Leute sind, die jetzt schon bedroht sind und Angst davor haben müssen, arm zu werden, sobald sie ihre Arbeit vielleicht verlieren oder so.
Ganz konkret, wenn sich der Mittelstand jetzt nicht dafür stark macht, dass effektiver umverteilt wird, wird der Mittelstand abrutschen. Es geht ja nicht darum, dass wir den arbeitsscheuen Langzeitarbeitslosen 10 Euro mehr geben, ja, sondern es geht darum, dass die Mittelschicht wirklich droht zu verarmen, wenn diese Tendenzen, die wir bereits sehen können, sich weiterentwickeln können. Und das bedeutet ganz konkret, dass immer weniger Menschen extrem reich werden und immer mehr Menschen nach und nach immer weniger haben. Also diese Arm-Reich-Schere, die dann immer als Bild bemüht wird, ist einfach de facto der Fall. Dieser Prozess ist zum Beispiel in den USA voll im Gange. Das ist quasi eins der bestgehütesten politischen Geheimnisse in den USA, dass wir da eigentlich einen Erdrutsch beobachten können, dass der ganze Mittelstand abrutscht. Mhm. Das ist bei uns noch nicht so weit, aber wir müssten was tun, um diesen Trend aufzuhalten. Ja. Und das betrifft viele Millionen Menschen. Ich konnte es mir jetzt erlauben, 30 Jahre das zu ignorieren, dass es mich betreffen könnte, weil ich mich auch als sehr privilegiert
empfinde. Ja, ich mich übrigens auch.
Genau. Ja, aber es geht da um ein Gesellschaftsprojekt. Genau, und da geht es nicht darum, dass wir hier die Heilsarmee sind, und es geht nicht um Nächstenliebe, sondern es geht um den sozialen Frieden dieser Gesellschaft.
Mhm. Vielleicht noch, weil du Umverteilung gesagt hast, das ist eine Möglichkeit, aber ich finde ja eigentlich, der erste Schritt wäre eigentlich, korrekte Löhne zu zahlen, sodass Leute, die eine Arbeit haben, nicht noch aus Steuergeldern subventioniert werden müssen. Also dass die kein Wohngeld bekommen müssen, dass die so gut verdienen, dass niemand, der arbeitet, Wohngeld braucht oder irgendwelche anderen Zuschüsse, ja, so, oder Hartz-IV-Aufstockung oder irgendwas. Genau, und das wäre dann auch was, was nicht, wo Lindner sich entspannen könnte, sag ich mal so, wo ein Finanzminister sich entspannen könnte, weil das muss dann nicht aus dem Bundeshaushalt genommen werden, sondern das müssten halt die Arbeitgeber zahlen. Und ich finde, das muss man von jedem Arbeitgeber erwarten, dass die Menschen, egal in welchem Job, so bezahlt werden, dass sie davon auf jeden Fall leben können. Also das wäre
auf
schon
jeden Fall. Ja, also das ist einer der Punkte dieser Lösungsansätze, die wirklich einleuchten und jetzt nicht Unmenschliches und Unmögliches erwarten. Jetzt hast du den Bundeshaushalt angesprochen. Ich habe mich jetzt schon über viele Jahre, wenn ich an Armut gedacht habe, darauf beschränkt in meiner Vorstellung, dass es um Menschen geht, die vielleicht auch tatsächlich nicht arbeiten wollen. Mhm. Und langzeitarbeitslos sind. Solche Menschen gibt's. Die gab's früher, die gibt es heute. Die sind auch gar nicht merklich viel mehr geworden. Die sogenannten Langzeitarbeitslosen, nur um das mal ein bisschen zu entschärfen und Herrn Lindner auch ein bisschen zu beruhigen. Das sind, man rechnet da so mit 900.000.
Aha, okay,
ja. In Deutschland. Und ich will dir jetzt mal ein Beispiel geben, was die kosten. Mhm. Also wir reden nicht von diesen anderen arbeitslosen Geldern, wenn du gekündigt wirst, wenn du 6 Monate 60% Lohnfortzahlung bekommst. Das meinen wir nicht, weil das leuchtet, glaube ich, auch dem Letzten ein, dass das absolut notwendig ist. Mhm. Ja, also wenn du deinen Job verlierst und um deine Familie zu ernähren und bis du einen neuen Job hast, brauchst du ein Geld, um zu überbrücken. Das meine ich nicht. Ja. Ich meine jetzt wirklich Leute, die kaum vermittelbar sind, die vielleicht ganz bewusst auch sagen, ich will nicht arbeiten, das mag es geben.
Und jetzt selbst unter den Langzeitarbeitslosen sind die Mehrzahl die, ja, die einfach nicht vermittelbar sind, die einfach keinen Job finden, die da auch schnell wieder rausfliegen würden dann aus jedem Job, obwohl sie vielleicht trotzdem gerne arbeiten würden.
Genau, ich habe dazu noch schöne Töne mit unserer Gästin, die ich interviewt habe für die Sendung. Da können wir das noch einordnen. Ich bin aber jetzt auch bereit, einfach diese große Zahl einfach mal ernst zu nehmen.
900.000, ja.
Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe das über das Bruttoinlandsprodukt berechnet, die Nullen rausgekürzt.
Jetzt kommen doch Zahlen.
Das ist ganz einfach, ganz einfaches Bild. Also ich habe die Nullen rausgekürzt, deswegen sind das jetzt so kleine Zahlen. Wir stellen uns jetzt mal vor, die Bundesrepublik wäre eine Person, die ein Bruttogehalt, also einfach ein Gehalt im Monat zur Verfügung hat.
Ja.
Und das wären 4.200 Euro.
Okay, das ist quasi die Wirtschaftsleistung
Deutschlands. Das sind Milliarden. Also es sind 4.200 Euro, was die Person, BRD, zur Verfügung hat. Diese Langzeitarbeitslosen kosten 22 Euro im Verhältnis. Mhm. Nur, dass wir mal klarstellen, um das kann es nicht gehen.
Ja.
Das ist irrelevant. Wenn wir jetzt über Armut sprechen und das in dieser Sendung thematisieren, meinen wir was ganz was anderes. Wir meinen nicht schwer vermittelbare, wenige Menschen, die arbeitslos sind, die fallen gar nicht ins Gewicht. Das könnten wir uns 500 Mal leisten. Also nur im Vergleich, in diesen 4.200 Euro haben wir gerade 100 Euro für Rüstung ausgegeben.
Ah ja, genau, die 100 Milliarden.
Um in dem Bild zu bleiben. Gut, ich will noch weitere drei Mythen zerstören, bevor wir dann richtig loslegen. Armut hat nicht zwangsläufig was mit Arbeitslosigkeit zu tun. Es gibt Menschen, die durch Krankheit in Armut geraten oder die einen Job haben und einfach viel zu schlecht bezahlt werden, wie du sagst. Also man denkt da an Menschen, keine Ahnung, der Söder hat das zynische Beispiel bemüht, Friseure in Berlin, wenn die jetzt 50 Euro mehr Bürgergeld bekommen, dann arbeiten die ja nicht mehr, weil dann verdienen die ja da mehr, als wenn sie arbeiten. Das geht natürlich nicht. Es ist natürlich vollkommen grotesk, aber es gibt Menschen, die sind arm, obwohl sie eine Arbeit haben. Das die muss man betonen.
Ja, genau.
Dann weiter. Falscher Mythos. Wer in Deutschland arm ist, wäre anderswo reich. Das ist auch an Zynismus nicht zu überbieten. Es gibt Länder, wo der Lebensstandard natürlich geringer ist, wo Armut auch mehr zu einem Alltagsbild gehört, wo die Aufstiegschancen natürlich auch ganz grässlich sind. Nur wir dürfen einfach uns nicht auf diesen Zynismus einlassen, dass es für diese Menschen keine sozialpsychische Belastung wäre, arbeitslos zu sein, gerade in einem reichen Land, wo der Druck ja umso höher ist und der umso mehr das Gefühl gegeben wird, dass du eigentlich nichts wert bist, weil eigentlich blüht ja alles um dich herum. Das macht die Sache nicht leichter. Und als drittes, wir können die Armut mal bekämpfen, wenn wir es uns ein bisschen leisten können. So diese Vorstellung, das ist quasi Luxus. Es ist Quatsch. Es geht hier um die Gesellschaft schlechthin. Es geht um den sozialen Frieden. Es geht um Kriminalität. Länder, die eine geringere Ungleichheit haben oder fast egalitär sind, wir können das in Skandinavien oft beobachten. Dort sind die Menschen glücklicher. Es gibt weniger Kriminalität etc. etc. Also das ist nicht einfach mal so gönnerhaft. Wir können ja jetzt auch mal über 50 Euro mehr Bürgergeld sprechen. Wir müssen über einen Gesellschaftsauftrag sprechen.
Ja. Es ist quasi besser für alle.
Es ist besser für alle.
Wenn es gleicher zugeht.
Ja. Ja. Und das vierte, jeder ist seines Glückes Schmied, dass das nicht stimmt, da hast du eine eigene Sendung drüber gemacht.
Sozusagen, genau, ja. Ich kann das total verstehen, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dass man sich angestrengt hat mit einer eigenen Firma oder auch indem man halt in Schule und Ausbildung oder Uni dann total gut war und dann irgendwann entsprechend verdient und sein Häuschen baut oder so, kann ich total verstehen, dass man dann auch denkt, dass kann doch jetzt jeder schaffen oder mir, ich habe es auch geschafft, warum schaffen es die anderen nicht? Aber ich glaube, da hat man echt oft vielleicht einen blinden Fleck, wo man nicht sieht, was das Elternhaus mitgebracht hat quasi schon mal oder also in welche Situation man da reingeboren wurde. Man kann ja auch einfach das deutschlandweit sehen, es gibt ja nicht für alle einen guten Job. Es ist ja immer nur ein Rennen, ein Wettrennen aller um diese begehrten Jobs. Genau, aber es können nicht alle gleichzeitig super bezahlte Jobs haben, momentan zumindest nicht. Ja. Deswegen ist es nicht möglich, dass jeder seines eigenen Glückes Schmiedes wird.
Ja. Ich stelle jetzt unsere heutige Gästin vor, die ich sprechen konnte. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich habe mich mit Birgit Fix unterhalten. Die Birgit Fix ist die Caritas-Referatsleiterin, also eine wichtige Person in der Caritas. Und sie leitet das Referat Kontaktstelle Politik. Und das ist eine sozusagen, die für Wohlfahrtsverbände mit der Politik connected und in Gremien sitzt, in Bundestagsanhörungen. Total spannende Frau. Irgendwie fand ich es auch richtig nach unserer letzten Sendung über Religion, vielleicht das auch mal stark zu machen, sowas gibt's. Ich habe zwischenzeitlich übrigens überlegt, aus der Kirche auszutreten und dafür das Geld einfach direkt an die Caritas zu geben. Die Caritas finde ich nämlich ziemlich klasse. Also es ist einer der größten Wohlfahrtsverbände der katholischen Kirche.
Ja.
Und dem unterstehen 26.000 Einrichtungen.
Aha, okay.
Das sind dabei Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Für die Altenpflege machen sie sehr viel. Und sie betreiben Lobbyarbeit unter anderem für Wohnungslose und Migranten. Mhm. Die machen sich stark für deren Interessen, für Menschen, die vielleicht selber gar nicht formulieren können oder selbst wenn sie sie formulieren könnten, irgendwo vortragen können. Ja. Also wirklich ein sehr spannender, großer Verein. Geht übrigens auch über Deutschland hinaus. Die sind international mit anderen Verbänden noch vernetzt. Das fand ich irgendwie ganz sinnig, mit ihr zu sprechen. Mhm. Und die Birgit Fix, die kennt auch den Armuts- und Reichtumsbericht sehr gut. Mhm. Ich möchte übrigens betonen, man muss wirklich beides dazu sagen. Es geht nicht nur um die Armut, stimmt, es geht auch um den Reichtum in diesem Land. Und sie hat den auch kommentiert in diesem Jahr und mischt sich da auch auf Twitter gern ein in Diskussionen.
Ja, sie ist ja sehr nah dann an wirklich den Geschehnissen sozusagen dran, wenn sie da mit der Politik spricht. Also jetzt nicht an der Uni irgendwie nur Studien wahrnehmend, sondern ja, spricht mit der Politik, kann vielleicht dann auch, ich weiß es nicht, irgendwie sagen, warum sich so wenig verändert sozusagen.
Ja, also was ganz spannend war, sie ist natürlich schon auch sozusagen die Pressesprecherin. Mhm. Sie kommt da auch ganz schnell in so diesen Duktus rein. Aber es war trotzdem ein ganz herzliches Gespräch und ich würde jetzt einfach mal damit beginnen. Ich habe ihr die Frage gestellt, warum wir uns eigentlich jeder Bürger, jede Bürgerin mit diesem Armuts- und Reichtumsbericht auseinandersetzen sollte, was sie meint.
Also ich glaube, wir können nicht erwarten, dass alle Bürger den Armuts- und Reichtumsbericht gelesen haben. Dazu ist er einfach zu dick. Aber ich finde es schon sehr wichtig, dass sich Menschen sowohl mit dem Phänomen von Armut als auch Reichtum befassen. Denn Armut betrifft sehr viele Menschen in Deutschland. Es sind immerhin 13 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Einer der Hauptfaktoren dabei ist Arbeitslosigkeit, aber auch Krankheit. Und auch viele Alleinerziehende tragen ein sehr hohes Armutsrisiko. Und das sind alles Lebenssituationen, die jeder Mensch in Deutschland selbst einmal erleben kann. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man sich auch mit diesem Phänomen auseinandersetzt und den Polen, die es in der Gesellschaft hier gibt, die Armen auf der einen Seite und die sehr reichen Menschen auf der anderen Seite.
Ist jetzt nicht sehr überraschend, aber vielleicht muss man auch betonen, das ist wirklich ein ganz schönes Stück Arbeit, sich durch diesen Bericht durchzukämpfen.
Ich habe ihn auch nicht gelesen, ich habe nur diese Vorstellung des Berichts gesehen, da auf YouTube, genau.
Und das ist ja vielleicht ganz interessant, zur Genese dieses Berichts, der wird seit 20 Jahren erstellt. Mhm. Und man hat da vor 20 Jahren Druck auf die Regierung gemacht, dass man diese Transparenz ermöglicht und diesen Bericht erstellt. Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe, was da alles mit einbezogen wird. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht ewig lang damit aufhalten, weil jeder Punkt da sozusagen eine eigene Sendung sein könnte. Ich habe die Birgit Fix jetzt einfach gefragt, ganz konkret, welche Tendenzen können wir ableiten aus diesem Bericht? Und es besteht Handlungsbedarf, und zwar welcher?
Das zentrale Forschungsergebnis dieses Berichtes ist, dass Armut im Lebenslauf untersucht wurde. Und es zeigt sich, dass Menschen, die in Armut leben, also auch Kinder, die in Haushalte, die von Armut betroffen sind, reingeboren werden, es total schwierig haben, aus dieser Lebenssituation herauszukommen. Es gibt Untersuchungen auch von den Kollegen von der AWO, das ist einer unserer Wohlfahrtsverbände, die AWO, zeigt, dass Kinder, die in Armutshaushalten reingeboren sind und die durch eine Studie der AWO begleitet wurden, selbst im Erwachsenenalter noch mit dem Problem der Armut zu kämpfen haben, weil unser Bildungssystem leider nicht so funktioniert, wie wir uns das erhoffen würden, dass Kinder es dann auch schaffen, in dieser Situation den Sprung rauszuschaffen. Und viele Kinder sind später in der Situation, dass sie ohne Schul- und ohne Berufsabschlüsse da sind und dann sich wieder im Grundsicherungssystem finden. Ich denke, der Bericht zeigt viel Handlungsbedarf auf. Er zeigt Handlungsbedarf an zwei Stellschrauben auf. Auf der einen Seite müssen wir schauen, dass unsere Grundsicherung so gestaltet ist in der finanziellen Weise, dass die Menschen von dem, was sie in der Grundsicherung bekommen, wirklich gut leben können. Hier erleben wir im Moment Probleme, die auch durch das Bürgergeld, das jetzt auf den Weg gebracht wird, nur teilweise gelöst werden. Denn die Erhöhung im Bürgergeld, die bei den Regelbedarfen angedacht hat, ist aus unserer Sicht deutlich zu niedrig. Zum Beispiel sind Stromkosten viel zu gering eingerechnet, die ja gerade jetzt in der Energiekrise sehr bedeutend sind und sehr explodieren. Es muss aber auch viel passieren auf der Front der Infrastruktur. ganz wichtig ist für Kinder, dass es eine gute und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung gibt. Hier muss auf jeden Fall weiter ausgebaut werden, dass die ganzen Beratungsangebote, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen haben, ausgebaut werden. Ich nenne hier zum Beispiel mal die Schuldnerberatung, wo dringender Handlungsbedarf ist. Viele Menschen erleben im Moment in Inflation und Energiekrise, dass sie mit ihren Finanzen nicht mehr zurechtkommen, und wir haben zu wenig Einrichtungen der Schuldnerberatung. Es muss in den sozialen Quartieren einfach möglich sein, dass es niedrigschwellige Anlaufstellen gibt, wo die Leute hingehen können und sich beraten lassen können. Hier sehe ich großen Handlungsbedarf, dass die Infrastruktur weiter ausgebaut wird.
Ja, das ist natürlich super beschämend, dass die Kinder auch in Armut leben dann. Total unverschuldet, weil sie können nichts dafür. Und die Eltern können ja meistens auch mal noch nichts dafür, aber die Kinder definitiv nicht. Passt dann auch wieder zu dem Punkt, den du vorhin gemacht hast, dass eben nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, wenn man sieht, dass diese Kinder kaum aus der Armut rauskommen.
Ja, also ich fand das jetzt auch interessant, weil sie jetzt schon ja auch klarstellt, viele haben tatsächlich nicht die schulischen Abschlüsse und die haben quasi nicht die Qualifikationen, sind deswegen zum Teil so schwer vermittelbar. Ich glaube nur, man sollte da sehr aufpassen, wann man diese Kausalität stark macht. Ich habe neulich ein Interview mit dem Harald Welzer gesehen, den Sozialpsychologen, der auch meinte, das ist nicht immer sehr, sehr günstig, arm und bildungsfern so zusammenzudenken. Mhm. Also wir sprechen oft von bildungsfernen Mitbürgerinnen und Mitbürgern oder Kindern oder was weiß ich, und meinen eigentlich damit, die haben halt einfach nicht die Mittel zu studieren oder
dergleichen. Das ist auch schon wieder irgendwie ein falscher Begriff, ja.
Aber zum Teil stimmt es natürlich, dass es auch eben kaum Möglichkeiten gibt, wirklich aufzusteigen. Also ich will jetzt auch nicht unterschlagen, dass das in Deutschland sicher auch noch leichter geht als in anderen Ländern.
Ich glaube, Deutschland ist schon, gerade durch dieses Schulsystem, wo nach der 4. Klasse aussortiert wird, wer geht aufs Gymnasium, wer geht auf die Realschule, das hast du in den USA ja nicht. Deutschland ist da schon ein Land, was eine sehr niedrige soziale Durchlässigkeit hat.
Ja, das ist natürlich durchs Militär geprägt. Das ist ganz interessant. Also wir haben quasi die Grundausbildung in der Grundschule, die machen alle. Und dann gibt's halt quasi die Offizierslaufbahnen. Das ist dann das Gymnasium. Und also das mag sein, wobei, also ich würde nicht sagen, dass die USA bildungsgerechter sind.
Durch die Finanzierung der Schulgebiete, so wie das ist, ne, dass arme Gebiete weniger Geld für die Schule haben dann, weil dies nur aus dem Stadtteil jeweils finanziert wird, gibt es andere Probleme. Aber ich war in einer Highschool in den USA in der 10. Klasse. Das ist einfach die Highschool. Das war auch die öffentliche Schule. Es gibt ja auch noch Privatschulen in den USA. Die Highschool war sicherlich auf einem Level wie mein Gymnasium da in Kirchberg in Sachsen. Also das war ein gutes Level da in Sachsen. Und das konnte man da auch, wenn man da ganz frei wählen konnte, nehme ich jetzt Mathe 1, Mathe 2, Mathe 3, irgendwie welches Level und so, in welche Richtungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das US-System besser ist, aber das Deutsche ist auf jeden Fall schlecht. Und man kann dann auf dem zweiten Bildungsweg dann noch mit sehr viel Fleiß und Einsatz und so doch noch Abi und Uni machen, wenn man das möchte, ne? So, aber.
Also, und auf jeden Fall lohnt es, das jedes Mal wieder zu betonen, dass die Aufstiegschancen in Deutschland nicht so gut sind, wie das oft gerne mal verkauft wird.
Genau, ich denke wir selber in Deutschland haben da echt oft ein anderes Bild von unserem eigenen Land, als was, und das trifft nicht so zu, genau. Mit der Armut ja generell auch. Wir denken ja auch, im Grunde geht es in Deutschland ja allen gut so irgendwie, aber.
Ich bin auch auf Studien gestoßen, wo man innerhalb von Europa Menschen gefragt hat, wie sie denn denken, wie Eigentum denn so verteilt ist, gleich, ungleich, im Verhältnis zu anderen Ländern. Und in den meisten Ländern sind die Menschen davon ausgegangen, dass es bei ihnen im Land eigentlich ziemlich okay verteilt ist.
Okay.
Also das ist scheinbar irgendwie so ein psychologisches Ding, dass wir grundsätzlich das einfach auch gerne glauben möchten, dass es eigentlich geht. Und auch dieses Bild mit dem Glückesschmied, es ist ja auch super. Also jemand, der sich anstrengt, der muss nicht arm sein. Das ist was, das können wir eigentlich
man
nicht
möchte
einfach
gerne daran
so
glauben.
Stehen lassen. Ja, genau. Ich habe natürlich die Birgit fix irgendwann fragen müssen, was gilt denn als arm in Deutschland, auch für diesen Bericht?
Ein Mensch ist in Deutschland arm, wenn er vom Existenzminimum, das gesellschaftlich durch die Politik definiert wird, leben muss. Wenn er Schwierigkeiten hat am normalen Alltag, an den Dingen, die für Menschen aus der Mittelschicht zum Beispiel selbstverständlich sind, nicht so einfach teilnehmen kann, wenn er nicht einfach ins Kino mal gehen kann, wenn er nicht einfach seinen Kindern mal ein Eis kaufen kann, den Kindern ermöglichen kann, mit dem Geschenk zum Kindergeburtstag zu gehen. Das ist für mich die reale Erfahrung, wann jemand arm ist. Und es gibt Menschen in Deutschland, die in extremster Armut leben. Das sind die Menschen, von denen ich vorher sprach, die zum Beispiel auf der Straße leben, die kein Zuhause haben und im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund leben. Es gibt aber auch Leute, die arm sind, die nicht so extrem arm sind wie die wohnungslosen Menschen, die aber von sehr, sehr wenig Geld leben müssen, die im Grundsicherungsbezug sind. Und es gibt auch Menschen, die armutsgefährdet sind, die selbst arbeiten gehen, aber sehr wenig Geld verdienen und auch schauen müssen, wie sie mit dem wenigen Geld irgendwo über die Runden kommen. Also Armut ist was, was man nicht so einfach definieren kann. Hier ist die Grenze, hier ist richtig extreme Armut da, sondern es ist eine Armutsgefährdung da und es gibt dazu auch eine Definition, die besagt, dass es um 60% des Medianeinkommens geht, wann jemand als arm gilt. Das ist jetzt natürlich eine sehr schwierig zu greifende Sache, dann hat man irgendwie eine Einkommenssumme. Für mich ist Armut aber eigentlich mehr als Einkommen, denn es ist wirklich die zentrale Frage, wie kann ich an Gesellschaft teilhaben?
Und da hat sie einfach vollkommen recht. Ja. Wir hatten es vorhin bei dem zweiten Mythospunkt, wo ich meinte, wie jemand, der in Deutschland arm ist, wäre in einem anderen Land reich. Mhm. Das ist einfach zynischer Quatsch.
Ja, das ist wirklich zynisch und irgendwie auch herzlos, wenn viele Leute meinen, ja, die sind ja nicht richtig arm, aber wenn das Kind kein Geburtstagsgeschenk kaufen kann, geht es vielleicht auch nicht auf den Geburtstag, wenn es eingeladen ist, ja, so irgendwie und so. Wird es dann schon wieder exkludiert und das ist ja total traurig und es ist halt einfach traurig, dass in Deutschland, was so ein reiches Land ist, es sowas geben muss.
Ja, das ist ja das, was einen dann einfach auch so wütend macht. Und jetzt haben wir ja gerade eine Situation, wir kommen raus aus dieser Corona-Krise, die auch die Sache nicht leichter gemacht hat, wo sich ja auch Menschen Arbeit verloren haben, Kurzarbeit erlebt haben. Während dann bei BMW wunderbar hohe Dividenden ausbezahlt werden und die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, das ist natürlich wirklich schwer zu ertragen. Jetzt haben wir diese Energiekrise, die einfach deine laufenden Kosten einfach hochtreibt und vielen Menschen, glaube ich, Sorgen macht. Und wir haben die Debatte um das Bürgergeld. Wie verfolgst du denn gerade diese Gegenwart? Diese krisenhaften Situationen, die gesellschaftlichen Debatten, das Bürgergeld, den Mindestlohn, du hast dich immer sehr stark gemacht dafür, dass man den Mindestlohn erhöht. Jetzt wird er erhöht und ist eigentlich quasi nichts mehr wert, weil man das gerade mal so ein bisschen ausgleicht.
Ja, es ist, glaube ich, schon mehr als 10% erhöht worden. Wir haben jetzt so 10% Inflation, aber genau, das ist natürlich unglücklich, dass da jetzt diese hohe Inflation die Erhöhung fast wieder zunichte macht. Trotzdem ist es ja besser, als wenn es nicht passiert wäre und wer weiß, ob das unter einer anderen Regierung passiert wäre. Also den Mindestlohn bringe ich immer an, wenn die Leute sagen, es passiert hier gar nichts so irgendwie. Der ist erstmal so eingeführt worden, den gab es jetzt vor, ich weiß nicht, 8 Jahren auch noch gar nicht. Auch mit SPD-Unterstützung gegen viele Widerstände, da haben ganz viele gesagt, dann verschwinden hier tausende Jobs, wenn wir den einführen, ist gar nicht passiert. Genau, jetzt wurde er erhöht. Und wie gesagt, da habe ich vorhin schon gesagt, das finde ich ein probates Mittel. Da muss man jetzt nicht Steuern zahlen, sondern im Gegenteil, man nimmt ja sogar mehr Steuern ein, wenn die Leute einen höheren Mindestlohn kriegen, weil man dann ja auch mehr Steuern einnimmt. Also das finde ich so ein No-Brainer, so den Mindestlohn möglichst hoch zu machen. Den sollte man dann wohl mal bald auf 15 Euro erhöhen oder so. Generell zur Debatte oder zu dieser Gefährdung durch die vielen Krisen jetzt, ich sehe das eigentlich schon länger so, dass es einfach eine Gesellschaft instabil macht. Für mich ist es auch eine Erklärung, warum Verschwörungsmythen zunehmen. Für mich ist es auch eine Erklärung, warum Rechte Zulauf bekommen. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass mehr Leute sich von Armut bedroht fühlen und dann so eine Unsicherheit entwickeln und dann einfache Antworten suchen, einfache Schuldige suchen. Und das würde quasi, wenn all diese Übel, diese Spaltung der Gesellschaft beheben möchte, da helfen halt keine Sonntagsreden, sondern da müsste man eben dieses Gefühl einer Unsicherheit den Leuten nehmen und das könnte man durch höhere Löhne und durch mehr Umverteilung. Und ich finde es übrigens total scheinheilig auch immer, wenn Steinmeier, unser Bundespräsident, sich da hinsetzt und die Spaltung der Gesellschaft bemängelt oder jetzt sagt, dass die Leute sich auf härtere Zeiten einstellen sollen. Steinmeier ist einer, der die Hartz-IV-Reformen mitgetragen hat unter Schröder. Dieses Hartz-IV-System auch der Gängelung und des absoluten Lebensminimums für für Arbeitslose, aber halt auch diese Bezuschussung von Jobs, wo man eigentlich sagen muss, muss man einfach von vornherein gut bezahlen. Es wurde ein riesiger Niedriglohnsektor eingeführt unter Schröder. Und all das hat Steinmeier mitgetragen, mit vorangetrieben. Und deswegen kann ich, wenn er sich zur Spaltung der Gesellschaft äußert, eigentlich nur weghören, ehrlich gesagt, weil ich das so zynisch finde.
Ja, ich gebe dir total recht. Es ist auch total toll, dir dazu zu hören und zu hören, wie es da sprudelt. Um es frei nach Horst Seehofer zu sagen, die Armut ist die Mutter aller Probleme.
Ah, das ist eine gute. Ja, genau.
Ey, lass uns doch die kluge Birgit Fix einfach noch hören, wie sie gerade diese Debatte verfolgt.
Diese Debatte macht mich ehrlich gestanden sehr traurig und ich beobachte sie mit sehr, sehr großer Sorge. Denn es wird ein Menschenbild in dieser Debatte transportiert, das mit der Realität, die wir in der Caritas erleben, überhaupt nicht übereinstimmt. Langzeitarbeitslose Menschen wollen in unserer Wahrnehmung arbeiten. Sie haben aber Schwierigkeiten, am Arbeitsmarkt überhaupt einen Platz für sich zu finden. Das Problem liegt nämlich darin, dass viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind, überhaupt gar keinen Berufsabschluss haben. Die Statistiken dazu zeigen der Bundesagentur für Arbeit, dass 58% der Langzeitarbeitslosen keinen Berufsabschluss haben und bei den jungen Menschen unter 25 sind es sogar 88%. Und das zeigt einfach, das Problem ist ein anderes. Es ist nicht der Wille, nicht arbeiten zu können, sondern nicht die Voraussetzungen dazu haben. Und genau an der Stelle setzt das Bürgergeld an, indem es versucht zu stärken, dass die Leute ihre Abschlüsse nachholen können, nachholende Hauptschulabschlüsse machen können, dass sie im Fall von veralteter Bildung Umschulungen machen können, Weiterbildung machen können. Und das ist der Punkt, weswegen aus meiner Sicht unbedingt dieses Bürgergeld schnell kommen muss. Und ich hoffe sehr, dass der Bundesrat im Vermittlungsausschuss jetzt hier schnell zu Ergebnissen kommt. Und es macht mich auch ehrlich gestanden sehr traurig, was in dieser Debatte auch an Bildern transportiert wird, zum Beispiel was das Schonvermögen betrifft. Das Schonvermögen, die ganze Debatte erinnert mich persönlich an den Scheinriesen Herrn Tutur, den viele ihrer Hörer bestimmt noch von der Augsburger Puppenkiste kennen. Das heißt, es ist ein Phänomen da, das als sehr groß wahrgenommen wird. Und wenn man genau drauf schaut, ist es eigentlich ein sehr kleines Problem. Die Zahlen zeigen nämlich, 91% der Menschen, die im Moment Grundsicherungsleistungen beziehen, haben überhaupt gar kein Schonvermögen, das sie einsetzen können. Und es sind auch sehr wenige Menschen, die in Wohnungen leben, die unangemessen sind und umziehen müssen. Auch da zeigt die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarktforschung, dass es nur 1% sind, die in den letzten 9 Jahren hier überhaupt umziehen mussten. Also man sieht, es wird ein Problem groß geredet, das aber in Wirklichkeit gar kein großes Thema ist.
Das ging mir übrigens häufig so. Deswegen habe ich das Beispiel vorhin mit den 4.200 Euro Einkommen und den 22 Euro gemacht. Ja. Man hat ja manchmal das Gefühl, wir brechen unter der Last der schlechter gestellten Menschen in diesem Land zusammen. Mhm. Das ist ein totaler Blödsinn. Ja. Das Schonvermögen, ich kenne tatsächlich einen Fall aus meinem Bekanntenkreis, wo das allerdings auch eine Rolle spielt. Da geht es um ein Haus, das im Besitz ist. Und das ist natürlich auch tragisch, wenn du quasi dazu gezwungen wirst, dass das angerechnet wird, dass das Haus verkauft wird und du sofort wieder woanders hin verpflanzt wirst.
Ja, das ist tragisch, wenn man das dann wirklich verlieren muss, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja eine Arbeitslosenversicherung, in die man einzahlt. Also es ist ja eine Versicherung, die da greift. Die soll ja dann eben genau das verhindern, dass man dann sein Haus vielleicht aufgeben muss oder was auch immer man an Besitztümern hat oder an Geld da in Rücklagen hat. Ja.
Wir kommen gleich noch zu dieser Versicherung. Und genau das ist so wichtig, dass man sich das vorstellt. Es gibt da eigentlich was einzufordern. Wenn ich in so eine Situation komme, dann ist es nicht angebracht, mich da zu schämen, sondern ich habe ja wahrscheinlich auch mal was dafür getan. Genau. Und das ist eine Sozialversicherung, die funktionieren sollte. Du hast vorhin jetzt den Steinmeier angesprochen. Ich glaube, du hast da total recht, dass das eigentlich ein No-Go ist von einem Politiker, der, du hast ihn als einen der Architekten genannt, der den Sozialstaat mit abgebaut hat. Tatsächlich fängt das Ganze aber deutlich früher an.
Mhm. Ja, stimmt.
Und zwar mit Kohl. Und ich habe da einen O-Ton gefunden, historisch, und da läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Jeder weiß, dass wir jetzt die Weichen stellen müssen für das bald beginnende neue Jahrhundert. Aus der Sicht der Bundesregierung kommt es vor allem jetzt darauf an, die Steuerlast zu senken, den Sozialstaat umzubauen, angesichts der Tatsachen auf die neue Entwicklung auszurichten und Arbeitsplätze der Zukunft zu erschließen. Der erste Schwerpunkt muss heißen, die Steuerlast zurückzuführen und Investitionskraft zu stärken.
Hardy, was ja. löst es bei dir aus? 1997.
97, ja, kurz bevor er dann abdanken musste. Naja, das ist ja wie jetzt auch mit der FDP eigentlich. Man will die Steuern zurückfahren, aber genau aus diesen Steuergeldern könnte man ja eigentlich umverteilen. Und man meint natürlich dann auch nur die Steuerlast, also man meint da wahrscheinlich Unternehmen und reichere Leute, die jetzt gar nicht so eine Last vielleicht unbedingt haben. Ja, und er sagt ja auch nicht irgendwie, dass er den Sozialstaat verschlanken möchte, sondern nur umbauen. Also er hütet sich schon, das auszusprechen, was ja. er wirklich vorhat sozusagen, ja.
Und auch aber halt mit der Schützenhilfe der SPD, der Opposition, wird es dann weitergetrieben. Ich hätte gern mal jemand gesprochen, der mir das wirklich richtig gut verteidigen kann, der sowas gesagt hätte wie, Deutschland war damals der kranke Mann Europas und man hat diesen Industriestandort gestärkt. Und ich glaube, ich würde diesen Menschen auch zu großen Teilen recht geben. Ich kann mir nur einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Umetikettierung, Arbeitslosenzahlen, Minijobs und dieser ganze Irrsinn, ich AG, dass das irgendwas damit zu tun hat. Also ganz systematisch hat man die Ungleichheit in diesem Land gefördert. Und das, dieser Prozess läuft seit 25 Jahren. Und dem wird überhaupt nicht entgegengesteuert, kein bisschen. Das ist gewollt, das ist ja kein Versehen, das muss man ja wissen. Wenn man so einen Sozialstaat umbaut, muss man ja wissen, was das für die Bevölkerung bedeutet. Mit Sicherheit hat das dem Industriestandort Deutschland viel Gutes gebracht. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu sagen, also das wäre jetzt nur so oder gar nicht gegangen. Also entweder wir verschärfen die Ungleichheit oder wir verlieren diesen starken Industriestandort. Das glaube ich nicht.
Nee. Mir fällt gerade ein, Kohl hat ja dann auch ein paar Jahre vorher diese Vermögensteuer quasi ausgesetzt.
Ja.
Da wäre ja auch viel Kohle gewesen, was, glaube ich, die Länder als Einnahmen gehabt hätten, seitdem immer jedes Jahr und so, also und was jetzt niemanden wehgetan hätte. Ja, also das ist, glaube ich, dann aber auch irgendwie, habe ich so manchmal das Gefühl, das Ziel dieser Politiker, sie wollen den Staat einerseits so schlank wie möglich machen, also denen so wenig Einnahmen wie möglich geben, damit sie dann argumentieren können, der Staat hat ganz wenig Geld, wir können es jetzt nicht ausgeben für Umverteilung.
Ja, ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt so wichtig, dass investiert wird in den Staat. Und es einfach, man so eine unglaubliche Angst hat, dass man Investoren verschreckt und den Standort verliert, und dann geht man halt woanders hin. Und ich glaube, da dürfte man deutlich mutiger sein.
Denke ich auch, ja.
Also es geht mir nicht darum, dass jeder Mensch im Land ein Anrecht auf ein Porsche hat und umgekehrt jemand, der 60 Stunden Workaholic-mäßig arbeitet und einen Arsch voll Kohle verdient, der soll das machen, der soll von seinem Reichtum auch was haben. Das ist ja überhaupt nicht die Debatte. Aber wir haben ja sozusagen Menschen, die so extrem viel Geld haben. Du hast es in deiner Sendung, die 45 reichsten Familien Deutschlands. Sozusagen jede einzelne Familie, Millionen Menschen quasi mittragen könnte.
Ja, so schwer. Genau. Also wir besitzen so viel wie Millionen andere.
Ja, also es darf sich das, wenn jemand klug investiert, also so weit gehe ich ja. Ich selber habe keine Aktien und habe niemals vor, welche zu besitzen. Das ist vielleicht auch total doof, aber vielleicht ist das der Luxus, den ich mir gönne, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Aber jemand, der da klug investiert, dem der Spaß macht, der gerne 60-Stunden-Woche hat, der soll auch sein Porsche haben und so weiter. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, wir brauchen mehr Gleichheit, weil ich will nicht, dass alle Menschen in Deutschland gleich viel verdienen oder es ist mir wurscht, sondern wir müssen die Ungleichheit deutlich reduzieren.
Ja, und wir brauchen halt mehr Chancengleichheit. Chancengleichheit heißt ja auch nicht, dass alle gleich sind, aber dass zumindest alle die gleichen Chancen haben. Ja? Das ist ja auch gerade im Moment gar nicht Debatte eigentlich, dass die Reichen nicht reicher werden oder ärmer werden sogar, sondern die Reichen werden ja seit, weiß nicht, 30 Jahren immer reicher. Das heißt, wenn sich diese konservativen Politiker da hinstellen und von Steuerlast reden oder von schlechtem Investitionsklima oder irgendwas, also das kann man vielleicht dann mal anführen als Grund, wenn es jetzt den Reichen 10 Jahre schlecht ginge und deren Vermögen wirklich schrumpfen. Aber das ist wirklich das Gegenteil, findet gerade statt.
Ja, es ist ja in der Dynamik so pervers, dass du ja sagen musst, die können sich gar nicht wehren, dass sich der Reichtum vermehrt. Du kennst dieses Beispiel, es ist leichter aus 10 Millionen 20 Millionen zu machen, als aus 100 Euro 200 Euro. Und diese gestörten Dynamiken, dass du auf der einen Seite, wie die Birgit Fix erzählt hat, Situationen hast, wo Leute keinen Schritt nach vorne kommen. Und auf der anderen Seite, ohne dass sich da jemand einen Finger krumm machen muss, das Kapital vermehrt.
Ja, da hab ich auch so eine Doku mal geschaut, ich glaube Ungleichland hieß die auch, von Julia Friedrichs, der Reporterin, wo so ein Immobilienhai sagt, egal was ich mache, ich werde reicher. Wenn ich mir ein Auto kaufe, also ein teures Auto, ein Jaguar, das gewinnt an Wert. Wenn ich mir ein Haus kaufe, das gewinnt an Wert. Also keine Ahnung, so hat er das dargestellt, selbst wenn er Geld ausgibt, ist das
quasi eine Investition. Das ist vollkommen irre. Ja. Also wir haben diesen Kohl-O-Ton gehört, jetzt sind 25 Jahre vergangen, 1997 war zumindest der Gini-Koeffizient, so wie Vermögen verteilt war in Deutschland, nicht so prekär wie heute, also nicht so spitz. Und ich habe ja noch ein paar Zahlen versprochen und habe mich jetzt auch, um deine Sendung zu featuren, aus deiner Sendung bedient, die hieß Mittelschichtsmärchen, ist zu hören in der ARD Audiothek, ist wirklich eine ganz tolle Sendung, die im Übrigen auch so einen schönen Dreh gefunden hat, nicht zu nüchtern und zu zahlenlastig zu werden. Und ich mag das jetzt einfach spielen, weil es so gut zusammenfasst.
Bin gespannt, was du dir rausgepickt hast.
Das sind einfach nur konkrete Statistiken.
Die Hälfte der Deutschen hat ein Vermögen von 20.000 Euro oder weniger. Meistens viel weniger. Ein Drittel der Menschen muss ganz ohne Rücklagen zurechtkommen. Jeder Zehnte ist verschuldet und das, obwohl die Wirtschaft gebrummt hat in den letzten 10 Jahren und Reiche immer reicher wurden. Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich die Vermögen der oberen 10% der Bevölkerung inflationsbereinigt verdoppelt, während die ärmeren 50% sogar Vermögen verloren. Heute hält die reichere Hälfte der Menschen in Deutschland 99% der Vermögen, die ärmere Hälfte nur 1%.
Und du machst in der Sendung was Wunderbares, du lässt es einfach nochmal wiederholen, weil man da kaum mitkommt. Ja, 50% der Menschen in Deutschland teilen sich 1% des Gesamtvermögens. Ja. Und am anderen Ende 1% der reichsten Deutschen besitzt 30% des Gesamtvermögens. Und jetzt kommen die 45 reichsten Familien, die besitzen mehr als 40 Millionen Menschen des ärmeren Teils der Bevölkerung.
Ja, das ist so pervers, oder?
Ja.
Da wundert man sich eigentlich, dass nicht ständig Leute auf der Straße sind.
Und dass es nicht ganz konkrete Forderungen gibt. Und ich halte jetzt noch einen Mini-Monolog. Du hast dich vielleicht auch irgendwann mal mit dem Christoph Butterwecke beschäftigt. Man nennt ihn immer Armutsforscher. Ja. Er wehrt sich gegen diesen Begriff, weil es für ihn so klingt wie so ein Zoologe, der jetzt die Armen beobachtet. Ein ganz kluger Mensch. Und der hat mir so Mut gemacht und zugleich mir so ein Grant beschert für diese Sendung heute. Weil er sagt, was man tun kann. Und da reden wir nicht mal über eine Reichensteuer. Wir reden über das Normalste von der Welt. Ich fange mal an.
Ja.
Wir müssen den Mindestlohn deutlich erhöhen, hast du schon gesagt. Wir bräuchten eine solidarische Bürgerversicherung, wo tatsächlich alle Bürger einzahlen. Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Das ist nicht der Fall. Es müssten alle Einkommen verbeitragt werden. Warum nur Löhne und Gehälter und nicht sozusagen Kapitalgewinne?
Ja,
genau. Es gab ja immer so Finanztransaktionssteuern zu sagen. Ja, aber halt auch einfach, wie du gerade gesagt hast, Vermögen, das entsteht durch Kapital. Ja. Das ist ein Einkommen.
Genau.
Ja. Warum wird das nicht beitragt, um es für die Sozialversicherung heranzuziehen? Es ist eigentlich ein totales Rätsel. Das kann ja nur politisch motiviert sein, dicke Lobby gibt, die sagt, das wollen wir aber gar nicht. Dann wusste ich gar nicht, man müsste die Beitragsermessungsgrenze aufheben. Also wenn du in etwa 6.500 Euro, das ist übrigens immer noch ein Unterschied, ob du in Ost- oder in Westdeutschland bist.
Okay.
Also wenn du 6.500 Euro verdienst, wird alles, was darüber hinaus verdient wird, also jemand, der 10.000 Euro verdient, davon werden auch nur 6.500 Euro angeschaut und davon sozusagen die Beitragsleistung gezogen. Alles, was darüber hinausgeht, wird nicht mehr extra für den Beitrag herangezogen.
Für welchen Beitrag? Der Arbeitslosenversicherung?
Für die Sozialversicherung.
Sozialversicherung, ja. Okay. Ja, ja. Monatsgehalt.
Monatsgehalt.
Aha. Okay, verstehe.
Wusste ich bisher auch nicht. Und dann sagt der Butter weg, geht es so toll. Das versteht er auch nicht, weil Solidarität fängt doch gerade da an, Spaß zu machen. Wie du weißt, ich habe meine eigene Familie im Trockenen, ich habe alles, was ich sonst so brauche, gedeckt, kann mich ernähren, kann meine Kinder ernähren, kann denen eine gute Ausbildung bescheren und kann auch noch golfen gehen vielleicht. Und dann habe ich noch so viel, da kann ich auch noch was abgeben. Und da hat er ja recht. Also wenn wir uns vorstellen, wenn es uns jetzt betrifft, wir zahlen ja auch Steuern. Ich finde das auch wirklich immer erstaunlich, wie viel das eigentlich ist. Ich zahle das natürlich, hätte auch nichts dagegen, wenn das weniger wäre, aber ja, dann bekomme ich halt auch weniger, würde ich mal sagen, aus einer Gesellschaft. Irgendwie muss man es ja tragen. Ja. Aber es gibt natürlich dann Unmut, wenn du da in der Mittelschicht sozusagen nochmal das Messer ansetzt und sagst, da schneid mal noch eine Scheibe runter. Während du eine Elite hast, die so viel Kohle hat, wo es ja definitiv nicht mehr um das Geburtstagsgeschenk der Tochter geht, dass sie auf den Kindergeburtstag mitnimmt, sondern wo genug Geld da ist, dass man einfach einbeziehen muss in dieses Beitragswesen, um umzuverteilen. Und wir haben jetzt noch nicht über die totale Mega-Erbschaftssteuer gesprochen, über ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wir nicht gesprochen und auch nicht über eine Reichensteuer. Das sind Dinge, wir erheben diese Steuern, aber irgendwie so dermaßen am eigentlichen Fett vorbei. Und das verstehe ich nicht.
So, dass quasi reiche Leute relativ auch noch weniger beitragen, ja? Relativ gesehen vom Einkommen, was von all ihren Einkommen, die sie haben, als ärmere Menschen. Ja.
Und deswegen jeder, der sich sozusagen im Mittelstand beheimatet fühlt, der muss eigentlich die roten Fahnen rausholen und einfordern, dass da was passiert, weil sonst ist da Ratzdiefatz, die der Laden
gleichzeitig
dicht.
Stellen sich so FDP-Leute und so immer hin und nehmen den Mittelstand als quasi Gewährsmann, Gewährsfrau, so her. Also sie reden immer nur vom Mittelstand, aber sie meinen eigentlich ganz oft oder machen ganz oft Politik für Leute, die reicher sind, also für die oberen 10%.
Auf jeden
nicht
Fall.
Für den Mittelstand oder vielleicht auch für den Mittelstand, aber vor allem scheint es mir doch sehr oft darum zu gehen, dass die ganz oben nicht belangt werden.
Ja, oder auch einfach Politik gegen den Sozialstaat.
Ja.
Also das ist ja eigentlich das Schlimme dran, dass ich jetzt auch für die Sendung für mich festgestellt habe, das ist jetzt nicht sozusagen eine Schieflage, die halt aus einer Weltlage heraus oder einer Wirtschaftslage heraus oder einer Notwendigkeit existiert, sondern das ist systematisch. Das ist im Wissen geschehen, dass man den Sozialstaat brutal abbaut.
Ja.
Und das hat mich wirklich getroffen. Apropos getroffen. Es gibt eine Stelle in einer Sendung, da reflektierst du deine eigene Position und sagst, du verdienst ja eigentlich ganz gut, du hast einen ganz guten, privilegierten Background, du konntest studieren und so weiter. Und damit das nicht so brutal ist, theorielastig und so ein intellektuelles Hirngewichse von uns beiden wird, haben wir uns ja beide dazu entschlossen, noch jemanden in die Sendung einzuladen. Magst du kurz sagen, wer das ist und woher du die Person kennst?
Das ist die Sonja Maffei aus Südbayern. Und die hat mir in Reaktion auf diese Sendung, die ich für den Bayerischen Rundfunk gemacht habe, geschrieben und im Grunde gedankt, dass das mal zum Thema gemacht wird. Sie hat sich da sehr wiedergefunden. Also sie hat mir, glaube ich, auch geschrieben, dass es für sie so eine Art Anerkennung schon war in dieser Sendung, dass ich gesagt habe, die Leute haben nicht selbst Schuld an ihrer Armut. Das ist, glaube ich, für sie ein ganz wichtiger Punkt gewesen, weil sie sicher auch unter diesem Stigma Armut leidet. Also der Umkehrschluss von jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ist ja, jeder ist auch für seine eigene Armut verantwortlich sozusagen, hat sich nicht genug angestrengt oder so. Wir wissen, es können nicht alle schaffen. Es gibt in Deutschland offenbar nicht genug ausreichend bezahlte Jobs, sonst wären nicht so viele Leute in Armut. Das heißt, die Leute sind nicht alle selbst daran schuld, sondern das kann einfach von der Herkunft herkommen oder auch biografische Sachen, Krankheit, alleinerziehend haben wir genannt, können Ursachen sein, dass man da abrutscht und dann total schwer wieder rauskommt.
Ich würde sagen, wir telefonieren heute mal.
Sonja Maffei.
Hallo Sonja, grüß dich. Hier ist der Bene Mahler und der Hadi Funk vom Podcast Ballast der Republik. Du hast dir Zeit genommen für uns. Schön, dass wir dich erreichen.
Ja, sehr gerne, freut mich.
Hallo Sonja, hallo auch von mir, hier ist der Hardy Funk. Schön, dass wir uns mal hören.
Ja, hallo.
Genau, wir haben gerade schon erzählt, dass du die Sendung vom Hardy gehört hast damals und ihm auch einen Hörerbrief geschrieben hast.
Eine E-Mail, genau.
Und der Hardy meinte, es war ihm irgendwie auch so eine Erinnerung, dass dir das so gut getan hat, dass in dieser Sendung formuliert wurde, dass Armut halt auch einfach meistens und sehr oft eben nicht selbst verschuldet ist. Ist das in etwa das, was dir da so eine Erinnerung ist, wenn du an die Sendung denkst?
Ja, ich habe weinen müssen, als ich das gehört habe und mir gedacht, genau so ist es. Das habe ich mir selber auch vorher schon gedacht, aber man kann es ja als Einzelperson nicht belegen. Und das war wie aus der Seele gesprochen und habe mir gedacht, es ist überfällig, dass das mal öffentlich gesagt wird. Und ja, das war wie so eine kleine Erlösung für mich, ja. Und ich bin ja alleinerziehend, auch mit einem Kind, und der wird wahrscheinlich, die Mama erzählt ja viel und die Kinder hören dann einfach nicht zu, aber wenn er dann vielleicht mal hört, dass das auch öffentlich gesagt wurde, dann versteht er vielleicht, dass ich nicht eine Vollloserin, persönliche Vollloserin bin, sondern dass es leider auch systemisch und gesellschaftlich und so ist, ja.
Verstehe, aber hast du eben schon oft so das Gefühl haben müssen, dass du eine Vollloserin bist, wie du das sagst? Hast du diese Erfahrung gemacht?
Ja, es ist schon auch sogar im Bekanntenkreis, die verstehen gar nicht, dass es keine passende Arbeitsstelle gibt für mich. Und die kennen mich halt von früher. Ich war ein ganz normaler Mensch, habe eine Ausbildung Vollzeit gearbeitet, hatte hier mein Auto, alles ganz normal. Und jetzt halt einfach alles nicht mehr. Und ja, also man bekommt schon so ein Unverständnis wiedergespiegelt. Und diejenigen, die halt gut zurechtkommen mit unserem System, die verstehen das halt einfach nicht. Also, dass man auch in diesem System verliert, dass es Verlierer gibt einfach. Ja. Mhm.
Magst du uns denn deine Geschichte kurz zusammenfassen? Jetzt hast du schon gesagt, du bist alleinerziehend. Das ist an sich ja sicherlich schon mal eine Belastung.
Im Grunde ist es eigentlich so, dass ich schon dadurch, dass ich dann leider von einem nicht familiengeeigneten Mann schwanger geworden bin und dann alleinerziehend war, dass ich leider dadurch wirklich also abgestürzt bin ins Hartz-IV-System und dass man dann da einfach, ja, also wie soll ich das sagen, man ist dann einfach abgestempelt. Und ich habe, wo er klein war, mein Kind, alles getan, Fortbildungen und Bewerbungen, wie verrückt, und niemand stellt einen ein, weil das Kind ist noch so klein, das Kind ist dauernd krank. Und dann irgendwann, als er dann in die Schule kam, hat es dann mal geklappt, hat man halt nur immer Einjahresverträge bekommen, also Teilzeitarbeit natürlich, oder grottenschlecht bezahlt, übergriffige Chefs, die die Situation auch gut ausgenutzt haben. Also es ist einfach, man kommt nicht mehr auf den grünen Zweig. Also ich habe alles getan. Ich habe schlechte Arbeiten angenommen, schlecht bezahlt. Ich habe gedacht, irgendwann komme ich wieder mal in eine unbefristete, normal bezahlte Anstellung. Aber es hat nicht geklappt. Und irgendwann bin ich dann in die Verweigerungshaltung gegangen und habe mir gedacht, warum mache ich uns kaputt? Warum soll ich uns kaputt machen? Und dann bin ich halt wirklich in die Verweigerung und habe mir gedacht, entweder ich finde selber was passt für mein Leben, also Arbeitsstelle, oder ich verweigere mich diesen unglaublich schlechten Jobangebot des Jobcenters, die ja nur billigst Arbeiter da den Firmen zu schustern.
Das ist ja sicher auch was genau dieses System eigentlich will, ja, die Leute dazu zu zwingen, jede Arbeit irgendwie anzunehmen, egal wie, unter welchen Bedingungen, wie schlecht bezahlt.
Genau, und irgendwie denke ich mir, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr das beruflich machen darf, was zu einem passt, persönlich und auch von der Belastung her. Das darf man nicht. Man wird wo reingepresst in irgendeine Vollzeit, irgendeine mega belastete Arbeitsstelle, wo man grottenschlecht bezahlt wird.
Hast du denn in der Zeit auch Menschen getroffen, denen es so ähnlich geht wie dir?
Also bei diesen Fortbildungen, wo mein Kind noch ganz klein war, waren das ja immer so Gruppen. Da konnte ich manchmal auch mit anderen Mamas reden, aber das waren immer nur so kurze Pausen. Und in der Zeit habe ich noch gedacht, ich schaffe das schon noch. Ja, ich muss mich nur anstrengen und immer wieder das Beste geben in der Arbeit und immer wieder halt mich neu bewerben. Und dann kriege ich schon meinen Fuß wieder rein. Mhm. Also ich bin vielleicht schlecht vernetzt, das kann sein, ja.
Ja, aber das wird man ja in dem Moment, wo man dann das Netzwerk bräuchte, auch nicht von heute auf morgen gut vernetzt. Also
das, weil man isoliert sich dann selber, weil man so selber so denkt, so ich hab's halt nicht drauf, ich bin halt nicht leistungsstark, effizient, belastbar genug und ich bin halt die Loserin und irgendwie isoliert man sich dann auch so ein bisschen.
Sonja, wir sind total froh, dass wir dich jetzt gerade hier bei uns in der Sendung haben, weil das wirklich eine Perspektive auch ist. Das fällt ja auch Leuten schwer, sich das vorzustellen, was das für Betroffene dann bedeutet. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du von diesem Twitter-Hashtag Ich bin armutsbetroffen gehört?
Nein, habe ich nicht.
Das ist auf Twitter relativ groß gewesen, wo viele Menschen eine Situation schildern, ihre Situation so wie du. Und ich finde das grundsätzlich eine ganz interessante Entwicklung, dass es offenbar mehr Menschen gibt als, sage ich mal, vor 10 oder 20 Jahren, die ihre Geschichte auch gern öffentlich erzählen, weil sie halt wirklich auch kein Einzelfall ist. Und ich habe für die Sendung die Birgit Fix von der Caritas interviewt und habe ihr da auch die Frage gestellt, ob sie den Eindruck hat, zum Verhältnis vielleicht zur Weltwirtschaftskrise 2008, wo ja auch viele Menschen ihre Existenzen verloren haben, ob es sein kann, dass durch eine Corona-Krise oder eine Energiekrise, die ja ganz offensichtlich unverschuldet ist, mehr Menschen sich trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Und das, was sie mir darauf geantwortet hat, das würde ich dir jetzt gern vorspielen.
Ja.
Ich teile Ihre Auffassung, dass die Krise, die Pandemie und vielleicht jetzt auch noch die Inflation und alles, was wir gerade im Umfeld des Krieges miterleben, vielleicht den Boden gibt, dass Menschen sich in dieser Situation outen und ihre Situation beschreiben. Das ist sehr gut möglich. Wir haben nämlich schon über mehrere Armutsberichte bereits beim 5. Armutsbericht versucht, Betroffenenbeteiligung stärker in den Armutsbericht reinzubekommen. Das war sehr, sehr schwierig, weil es wirklich für Menschen, die wenig Geld haben und die von Armut betroffen ist, nicht so leicht ist, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin von diesem Phänomen betroffen. Und ich denke, da hat sich was getan und da ist jetzt gerade was auf dem Weg, was sehr wichtig ist. Wir erleben aber auf der anderen Seite auch gerade eine politische Debatte im Umfeld des Bürgergeldes, die da wieder gegenschwingt und die dazu führt, dass Menschen, die von Armut betroffen sind und die im Grundsicherungsbezug sind, Gefahr laufen, stigmatisiert zu werden. Wir erleben das bei sehr vielen Menschen, dass die Menschen sich als arm empfinden und sich dafür schämen. Es wird von vielen Menschen auch davon berichtet, die in unseren Einrichtungen und Diensten sind, dass es ihnen schwerfällt, in die Ämter zu gehen, dass es ihnen schwerfällt, Sozialleistungen zu beantragen, auf die sie ein Recht haben. Wir haben auch ein Problem mit der verdeckten Armut. Viele Menschen, die leistungsberechtigt auf Grundsicherungsleistungen wären, nehmen diese überhaupt nicht in Anspruch, weil sie eben sich schämen, den Antrag zu stellen. Das ist ein Problem und das wird natürlich noch schwieriger, je stärker Grundsicherung in der gesellschaftlichen Debatte stigmatisiert wird und solche Debatten, wie wir sie im Moment gerade erleben, ihren Lauf nehmen, nämlich dass Menschen unterstellt wird, dass sie faul sind, dass sie nicht arbeiten wollen und dass sie einfach nur einen Tritt brauchen, damit sie selber auf den Weg kommen. Das entspricht nicht der Realität und wenn solche Bilder weiter transportiert werden, werden wir noch größere Probleme in unserer Gesellschaft bekommen, dass unser Sozialstaat, der sehr wirkungsvolle Instrumente in der Hand hat, wirklich dazu kommt, diese zum Einsatz zu bringen und dass die Menschen wirklich mit den Leistungen erreicht werden.
Sonja, was geht dir da durch den Kopf, wenn du der Birgit Fix zuhörst?
Ja, teile und herrsche. Das geht mir jetzt durch den Kopf, dass einfach die in Anführungszeichen normal Arbeitenden dann eben denken, warum kriegen jetzt hier diese Bedürftigen Bürgergeld oder eben Hartz IV, die arbeiten ja gar nichts, die sollen arbeiten gehen. jetzt bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen, gell?
Ja, aber ist ein guter Punkt, weil man die Leute gegeneinander aufbringt, ja, dadurch.
Ja, genau, und man wird einfach ausgespielt, obwohl eigentlich diese, was weiß ich, untere Mittelschicht oder sowas, die sind ja, ich war auch mal da in der normalen Mittelschicht, ganz normal. Und jetzt durch diese Krisen anscheinend, die stürzen auch alle immer mehr ab oder verarmen. Und anstatt, dass man sich zusammentut, schaut man halt immer nach unten und tritt nach unten und denkt einfach, ja, soziale Hängematte, die Leute arbeiten nichts und kriegen da ihr Geld. Und
dabei ist es ja auch eine Leistung, auf die man ein Anrecht hat. Ja? Also du hast ja dann, wenn du auch vorher gearbeitet hast, auch eingezahlt, ne, mehrere Jahre, ja, in diese Versicherung. Ja. Also es sind keine reinen Almosen sozusagen. Es ist, man zahlt eine Versicherung, weil man dann auch abgesichert sein möchte halt, ne, in dem Fall, wenn er eintritt.
Und noch dazu erziehe ich hier ein Kind und Kindererziehung ist eine Arbeit, eine teilweise sehr schwierige Arbeit, also die Nervenarbeit und sonst wie. Und wenn man es ernst nimmt, schaut man halt einfach, dass es dem Kind gut geht und stellt sich hinten an. Ja. Das wird auch überhaupt nicht gesehen und alle werden in einen Topf geworfen, ob es jetzt alleinstehende Männer, die hier arbeitslos sind oder halt Mamas, die hier noch Kinder an der Backe haben.
Jetzt sind wir ja darüber hinaus wirklich in einer Situation, wo gerade jeder spürt, dass auch die Krise zuschlägt, die Preise im Supermarkt ja auch wirklich zu Buche schlagen. Wie erlebst du das gerade, wo du ja ohnehin schon in einer nicht besonders abgesicherten Situation dich befunden hast?
Ja, man muss halt stark priorisieren, wofür man das Geld ausgibt. Also wie nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, zuerst werden halt die Grundbedürfnisse geschaut, ja, dass halt einigermaßen für die Gesundheit Geld da ist, für die Lebensmittel und Schulsachen, und danach kommen halt in Anführungszeichen Luxusthemen wie Teilhabe an der Gesellschaft oder Ausgaben für Bildung und Kultur. Also ich habe ja noch das Glück, dass ich nicht rauche und sonst keine Drogen konsumiere. Also ich weiß nicht, wie das Leute machen, die so wenig Geld haben und auch noch rauchen. Oder ich habe auch kein Auto. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das geht nicht, ja.
Und dann wirst du wahrscheinlich noch eher für deinen Sohn was kaufen, wenn er mal was braucht oder so, ja, und dich noch weiter zurückstellen, auch in der Hinsicht.
Ja, natürlich. Das habe ich schon immer so gemacht. Ja.
Was wären so Dinge, die du wirklich aufschiebst, wo du sagst, wenn da mal Geld da wäre, das würde ich wahnsinnig gern machen, aber es geht gerade einfach nicht?
Ja, früher bin ich gern in Urlaub gefahren. Ich habe auch Freundinnen in England und Irland. Mhm. Das würde ich gerne mal wieder die besuchen und gerne mal wieder einfach einen kleinen Urlaub haben. Mhm. Luxus. Ja.
Wenn man dir jetzt so zuhört, muss man ja wirklich sagen, das ist total beeindruckend, was du uns da erzählst. Und zugleich frage ich mich, also die Zeit der Angst, hast du die hinter dir gelassen? Also dass du wirklich Angst vor der Situation hast und hast du eine Möglichkeit, damit umzugehen, auch wenn es unzulänglich ist? Oder hast du schon auch nach wie vor Momente, wo du dir denkst, ich weiß eigentlich nicht, wie ich es schaffen kann?
Angst vor welcher Situation?
Also, dass man die Rechnungen nicht bezahlen kann, dass man das Leben sich nicht mehr leisten kann.
Also, ich habe immer alle Rechnungen bezahlt. Mhm. Also, ich war noch nie bei der Schuldnerberatung. Mhm. Das kriege ich alles hin, aber die Lebensqualität ist halt dann noch weiter unten. Also ich will mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich meine Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Mhm.
Was würdest du dir denn ganz konkret wünschen, was sich ändern sollte?
Dass mehr auf die Sozialverbände gehört wird, die ja schon offiziell ausgerechnet haben, dass eigentlich 725 Euro pro Person als Existenzminimum angebracht wären. Mhm. Also auch für mein Kind. Also Kinder bekommen ja immer viel weniger. Ja, obwohl die ja wachsen und Sachen verlieren und sonst was. Also einfach auch pro Kind 725 Euro, dann einfach auch, dass die Arbeitgeber auch gerne Mini- und Midi-Jobber und Teilzeitarbeitsplätze gerne einrichten und Leute gerne so beschäftigen.
Weil es familienfreundlicher ist oder halt für deine Situation leichter wäre?
Es ist halt manchmal einfach so und es gibt halt auch Leute, die sind halt nicht so belastbar und die halten den Stress nicht so aus. Und dass man aber auch, wenn man sehr qualifiziert ist, also ich bin auch eine Fachkraft, dass man halt trotzdem auch anständig bezahlt wird. Ich habe auch mir mal ausgerechnet, im Rentenbescheid steht immer drin, man bekommt einen Rentenpunkt pro Jahr, wenn man das durchschnittliche Einkommen pro Jahr erarbeitet hat. Das sind 40.000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, das sind pro Monat 3.333 Euro brutto. Und dann denke ich mir, ich bin eine Fachkraft, warum kann ich einfach nicht das durchschnittliche Monatsgehalt verdienen?
Ja. Dann würde ja auch die, sag ich mal, diese Ideologie stimmen, dass es jeder schaffen kann, wenn es genug solcher Jobs gäbe, die halt dieses Durchschnittseinkommen quasi ermöglichen, wofür man dann einen Rentenpunkt bekäme, ja?
Ja, genau.
Das ist ja auch noch kein Reichtum jetzt. Das ist einfach nur, dass man dann in der Rente auch keine Probleme bekommt, wenn man diesen einen Punkt vielleicht hat.
Genau.
Sonja, ich schaue zum Kollegen Hardy Funk. Das war total super.
Ja, danke auch von mir.
Wir wünschen dir alles Gute, dass sich das irgendwie zu was entwickelt, was besser ist als das, wie es gerade im Moment ist.
Ich finde auch wirklich stark, dass du dir deinen Optimismus bewahrt hast. Und ich könnte es total verstehen, wenn man die Politik komplett abschreibt in deiner Situation, auch nach so vielen Jahren und verschiedenen Regierungen, wo sich dann kaum was ändert irgendwie.
Ja, freut mich, dass ich optimistisch rübergekommen bin. Ja, aber ich hätte schon noch gern gesagt, dass der Herr Söder ein Heuchler ist.
Ja,
klar, der sammelt Stimmen ein für die Wahl nächstes Jahr, der ist machtgeil. Genau.
Ja, super schön, dass du dabei warst.
Ja, danke, das freut mich.
Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Euch auch, dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war doch jetzt wirklich noch ein großer Gewinn, oder?
Ja, sie hat auch nochmal gezeigt, also was wir vorher so theoretisch hier palavert haben, hat sie halt aus ihrer Lebenserfahrung quasi bestätigt. Ja, also dass man da wirklich leicht reinrutscht und schwer wieder rauskommt, dass das eben passieren kann. Ja, und wie halt auch genau dieses Bild aber die Leute auch belastet zusätzlich. Ja, also die haben schon viele Probleme und dann kommt noch diese Stigmatisierung dazu. Das finde ich wirklich traurig und herzlos von vielen Menschen.
Ich finde auch, dass das so wunderbar jetzt für sich gesprochen hat.
Ja.
Und ich würde die letzte Folge damit einfach so bewenden lassen, Hardy Funk.
Genau, schön war's mit dir, Bene.
Wie viel Ballast du wieder angehäuft hast. Danke fürs Zuhören.
Danke, alles Gute.